Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Eiszeit FM, der Eishockey-Podcast.
Hallo, schönen guten Abend. Hier sind wir wieder, Eiszeit FM, euer Podcast zu den Adlern Mannheim und All Things Hockey. Und nicht nur die DEL ist am Start, sondern auch wir sind am Start. Wir haben es ja angekündigt, wir wollen euch regelmäßig montags oder dienstags jetzt zur neuen Saison planweise alle 14 Tage beehren. Hier sind wir. Der erste Dank geht aber mal da draußen an euch. Wir können sagen, die Vorschau auf die neue Saison, die über 2,5 Stunden ging, die Folge, war die erfolgreichste Folge in der Geschichte von Eiszeit FM. Jetzt spekulieren wir, ob es an der Dauer lag oder doch an dem, was Günther Klein zu erzählen hatte oder daran, was viel nicht da war. Auf alle Fälle würden wir uns über eine Rückmeldung freuen, ob auch mal so eine lange Sendung auch während der Saison mal für euch ein Thema ist, wenn es ein spezielles Thema ist. Oder ob euch das unter der normalen Saison zu lang ist, lasst uns gerne einen Kommentar bei Facebook oder Twitter da. Wir sind natürlich auch heute wieder alle am Start. Wir, das heißt der Flo. Hi Flo.
Einen wunderschönen guten Abend.
Wir bei Eiszeit FM heißt auch immer der Phil.
Schön wieder da zu sein. Abend.
Ja, der Urlaub wurde dann rechtzeitig zum DEL-Start beendet. So muss das sein. Und natürlich. Wir dachten... Ich bin übrigens Sven, falls ihr euch fragt, wer da euch gerade zugelabert hat am Anfang. Und weil wir dachten, das Konzept mit den Gästen, das war total von Erfolg gekrönt und wir müssen daran jetzt anknüpfen und können so nicht weitermachen. Und dachten wir, wir laden uns auch heute jemanden ein. Er schreibt seit keine Ahnung wie vielen Jahren eigentlich zum Thema Eishockey, zum Thema Adler. Ich glaube, die meisten kennen seinen Blog. Er ist Administrator der Gruppe Wir sind Eishockey-Fans. Heiko, korrigiere mich. Heiko das Sauer ist auf alle Fälle da. Schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend zusammen. Freue mich sehr, hier zu sein.
Wir freuen uns über deine sehr spontane Zusage, die da am Freitag auf der Pressetribüne sehr schnell vonstatten ging. Die Frage, was machst du Dienstag
ab? Ja,
stimmt, mit rasender Gewalt, wie wir das hier immer machen mit Gästen, die wir in die Sendung schleppen, dann vom Rechner festzerren und sie dann sozusagen vor ihrem Skype-Account sitzen lassen, bis die Sendung anfängt. Aber Heiko, vielleicht möchtest du selbst noch mal kurzen Ton sagen, wo kann man dich lesen, wie ist dein Bezug eigentlich, wie kamst du zum Bloggen zum einen, weil du bloggst sehr, du bist einer der wenigen Eishockey-Blogger, die ich so kenne, so als Einzelperson, die das regelmäßig machen, und wie dein Adlerbezug ist. Vielleicht einfach ein paar Worte dazu.
Vielleicht fangen wir mal mit dem Bezug zu den Adlern an. Ich bin 1980 nach Mannheim gezogen, habe dort in der Motorenwerke in der Karl-Benz-Straße gelernt, weil mein Ziel zur See fahren sehr aktuell war. Ich habe Maschinenschlosser gelernt und war dann drauf und dran, auf große Fahrt zu gehen, was dann aber nicht funktioniert hat. Dazugekommen bin ich, der Thomas Merkel war bei mir im Lehrjahr drin. Der Thomas ist leider, ich glaube, vor 2 Jahren verunglückt, tödlich. Er hat damals bei den MRC-Lern, bei den Junioren gespielt. Er hat mich dann einfach mal mitgenommen. Das war, wenn ich das richtig weiß, Oktober, November 1980. Erstes Spiel gegen Füssen, 4-2, weiß ich noch. Das war eigentlich so der Beginn oder ja, der Beginn der Krankheit, kann ich dann schon fast dazu sagen. Bin dann über viele Wege durch ganz Deutschland gereist, jobmäßig überall gewesen, aber natürlich immer ganz tief im Herzen, blau-weiß-rot. Ja, jetzt bin ich in Düsseldorf, schreibe jetzt auch für die Sportstadt Düsseldorf, Thema Eishockey und Handball. Ja, und aber es ist mein Team, ist der MRC oder die Adler und wird es natürlich auch immer bleiben. Und schreibe seit ein paar Jahren bloggen oder blogge seit ein paar Jahren, habe Heiko Sauer Hockey Blog jetzt dieses Jahr aufgegeben, habe eine neue WordPress gemacht, bin dort unter All Sports, weil mich einfach auch noch mehr interessiert, aber Hockey ist eigentlich Nummer 1 und bleibt Nummer 1.
Also allsports.wordpress.com, habe ich das richtig verstanden?
Allsportshs.wordpress.
Okay. Werden wir nochmal in der Sendung erwähnen, werden wir dann auch entsprechend verlinken natürlich.
Ja.
Das machen wir dann während der Sendung. Was wir auch sagen können, ihr könnt uns jetzt per E-Mail erreichen. Und zwar hat jeder von uns jetzt seine eigene E-Mail-Adresse. Flo und Phil. Ich fange mal mit Flo an. Flo kriegt ihr unter flo@eiszeit.fm, Phil unter phil@eiszeit.fm, mich unter sven@eiszeit.fm, also für Liebesschwüre und Fanpost an die Einzelnen, dass sich die anderen nicht mitkriegen können, das jetzt direkt senden. Und uns alle findet ihr unter mail@eiszeit.fm. Dann lasst uns doch aber mal jetzt ein Stück weit in die Saison reingehen. Heiko, ich frage dann mal dich direkt, du warst ja Freitag da, die DEL hat gestartet, die Adler haben gestartet. Neues
Ja.
System, es war ja schon im Testspiel zu sehen gegen Frankfurt. Dann war so die erste Präsentation jetzt vor Heimpublikum. Die Adler haben ja ihre Tests vor allem in der Schweiz und an der im Nord im Südschwarzwald abgehalten. Wie sieht das neue System denn aus? Also was, worauf kann man sich einstellen?
Das war mein absolut erstes Spiel in der Saison. Ich habe auch noch sonst kein Eishockey gesehen, also es war wirklich meine Premiere. Viel gelesen im Vorfeld, konnte vieles auch bestätigt sehen, was geschrieben wurde. Das ist ein neues System da. Darüber brauchen wir gar nicht mehr groß reden. Das ist eine völlig andere Geschichte. Hohes Tempo, die Defensive steht deutlich sicherer als letztes Jahr. Hat unheimlich Spaß gemacht. Was fehlte, waren die Tore. Nun gut, es ist halt, wie es ist. Trafen aber auf einen Gegner, der äußerst unangenehm war, muss ich dazu sagen, und gut eingestellt. Mir hat es extrem gefallen. Also ich habe letztes Jahr nicht so sehr viele Spiele gesehen der Adler. Die ich gesehen habe, waren allesamt, ja, hat wenig Spaß gemacht, sagen wir es einfach mal so. Aber das war jetzt für mich schon ja, eklatanter Wechsel in eine Richtung, wie ich sie mir eigentlich die letzten Jahre schon gewünscht hätte.
Phil, wie sah es denn für dich aus? Du hast das Spiel am Sonntag vor allem verfolgt in Augsburg, weiß ich. Das war schon. Ich versuche mal eine Parallele zu ziehen. Beide Spiele hätten irgendwie zu einem Zeitpunkt noch in die Richtung der Mannschaft kippen können, die am Ende als Verlierer dastand. Aber über Augsburg ist man dann so mit dem 1-1 dann richtig drüber gerollt. Also, das war schon eine Dampfmaschine, die schwer zu stoppen war, die da kam.
Ja, das ist vielleicht ein ganz gutes Bild, ein ganz schönes Bild, was allgemein vielleicht auf die Adler zusprechen kann, wohlgemerkt kann in der Saison, weil wenn die Adler ins Rollen kommen und ihr System durchspielen, sind sie, glaube ich, allgemein ganz schwer zu stoppen in der Saison. Aber ja, zum einen, weil sie innerhalb von 8 Sekunden da die 2 Tore gemacht haben nach dem 1-1 in Augsburg, da war natürlich das Momentum sofort auf Adlerseite.
Schöner
Zum
ist es
anderen.
der Augsburger beim 3-1, also.
Ja, No-Look-Pass. Ja, du hast aber auch schon jetzt in der frühen Phase der Saison, ich meine, wir sprechen hier von den ersten beiden Spieltagen, auch einen Dennis Endras in guter Form, was auffällt. Er hat gegen Düsseldorf, gegen Gugula den Fast Break gehalten, hat dann gegen Schmölz am Sonntag super pariert, auch reagiert, also nicht nur, dass er angeschossen wurde, er hat tatsächlich reagiert. Muss man ja manchmal unterscheiden beim Eishockey. Und ja, wie gesagt, du sagst richtig, wenn es dumm läuft am Anfang, du machst das Spiel, kriegst ein vermeidbares Gegentor, hast dann noch Glück, dass ein Schuss an den Pfosten geht, im Gegenzug machst du das 1-1 in Augsburg. Kann da natürlich auch schon Richtung Augsburg laufen, aber dann hast du durch diese 3 Tore und die zweite und das dritte innerhalb der 8 Sekunden halt dieses Momentum einfach auf deiner Seite und auch die Qualität und das Talent dann, die das Spiel zu deinen Gunsten entscheidet.
Jetzt müssen wir zwei Dinge, also wir müssen einschränken, wir reden nach dem zweiten Spieltag, das heißt, es ist alles noch vollkommen früh und Overreaction Tuesday ist es hier mit Sicherheit nicht. Ich glaube, dazu werden wir nicht neigen in irgendeine Richtung, aber ich glaube schon, dass man so ein paar Dinge jetzt schon sehen kann. Die Frage ist natürlich, wie sich das entwickeln wird, aber normalerweise so nach 10 Spieltagen sagt man ja, dass sich das entwickeln wird. Ein Hinweis für alle Hörer, Dennis Endras hatte im Sommer mit Sidney Crosby trainiert in Oberstdorf auf der Eisfläche. Wer die Story hören will, den verweise ich auf mein Interview mit ihm zu hören bei meinsportradio.de. Da erzählt er nochmal, wie es dazu kam, wie das war. Zitat, wir haben Kühe über die Straße getrieben. Da denkst du daran, Grubauer fährt mit dem Stanley Cup auf den Berg hoch am zweiten Tag und Endras treibt mit Crosby Kühe über die Straße. Eishockey-Torhüter sind dann schon ein sehr besonderes Volk. Flo, wie schaust du so auf die beiden ersten Spiele jetzt zurück? Zufrieden, unzufrieden? Denkst du, es geht in die richtige Richtung oder noch zu früh, viel zu früh?
Viel zu früh
Sag nicht,
für.
es ist zu früh, weil dann müssen wir die Sendung jetzt beenden, weil dann.
Ja, erstes Spiel muss ich ganz ehrlich zugeben, kann ich gar nicht so viel zu sagen. Habe ich halt nur mitgelesen und auch danach nachgelesen. Da muss es ja eher eine unglückliche Niederlage gewesen sein. In Augsburg, das Spiel habe ich gesehen. Muss man halt auch ganz ehrlich sagen, Augsburg war jetzt halt auch nicht so der Maßstab in dem Spiel. Und das Spiel ist halt auch für die Adler gelaufen, was Philipp schon ausgeführt hat. Und im Nachhinein kann das Spiel natürlich noch viel höher ausgehen, weil da haben die Adler schon gedrückt und das neue System, was man jetzt so andeutungsweise mal gesehen hat, oder in den 60 Minuten, die ich gesehen habe, sage ich es mal so, ja, hat schon Potenzial. Es könnte auch hohen Unterhaltungswert haben nach vorne, wie die Adler nach vorne drücken, aber auch halt, wie konteranfällig sie halt sind, das könnte schon hohen Unterhaltungswert während der Saison haben. Jetzt warten wir halt mal ab, was du eben schon gesagt hast, so nach 10, 15 Spielen. Und dann kann man da mal eine Bilanz ziehen, eine erste, würde ich sagen.
Also was ich euch versprechen kann, wir werden auch zwischendrin reden. Wir werden jetzt nicht 15 Spiele abwarten und dann wieder senden. Wir werden halt zwischendrin unseren Senf dazugeben. Aber was auffällig war, Heiko, du hast es angesprochen, schon im Testspiel gegen Frankfurt, Picard hat, glaube ich, 3 oder 4 Breaks auf sich bekommen. Das sah teilweise, wie soll ich sagen, schwierig aus. Also es passt mir noch nicht so ganz, was so diese, ich nenne es mal Austarierung angeht, in der Absicherung nach hinten. Also da diese Kontersituationen, die man kriegt, sind schon augenfällig, dass es in jedem Spiel der Fall ist momentan.
Oder willst du Frankfurt als Maßstab nehmen? Ich bin nicht sicher, ich habe es
Nein,
nicht gesehen,
Testspiele soll man
aber.
nicht als Maßstab nehmen, aber was gab's? War das in Augsburg? Du hattest gegen Düsseldorf die Szene. Das ist ja so mein Thema, aber dann lassen wir es mal dabei. Dann gehen wir nochmal vielleicht nach zum Düsseldorf-Spiel und ich frage mal anders, was hat denn schon gut gepasst gegen Düsseldorf oder was hat insgesamt denn schon so gut gepasst? Also mein Eindruck war zum Beispiel, dass die Reihe des Schadens Wolf Blachter, das ist ja die einzige Eingespielte, die da ist, schon wieder, also natürlich nicht auf dem Niveau war, auf dem es in den Playoffs war, aber schon wieder voll da war. Also schon wieder die präsente Reihe war. Wenn man sich auch die Eiszeiten anschaut, bei DEL.org, Glückwunsch an die DEL, es gibt Statistiken, die man nutzen kann, dann war das schon sehr auffällig, dass die auch, was Eiszeit anging, sehr, sehr weit vorne waren.
Also wenn du mich jetzt speziell ansprichst, ich war etwas überrascht, als ich die Aufstellung gesehen habe, auf Papier gedruckt. Da waren die, glaube ich, als Reihe 3 hinterlegt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Sven, du müsstest auch gesehen haben. Das war eindeutig die bestimmende Reihe. Da stimme ich dir also
Reihe 3,
wirklich.
du hast recht, ich habe es hier sogar noch vor mir liegen.
Ja,
Ja.
das ist für mich wirklich die absolut bestimmende Reihe gewesen. Also das hat sehr gepasst. Wir konnten beobachten, diese Reihe extrem stark, dann natürlich die Katic-Verteidigung auch sehr stark. Da passt schon vieles zusammen. Aber du hast auch recht, es fehlt halt noch die Abstimmung, besonders in den anderen Reihen. Also das ist auch auffällig gewesen. Es haben sich die einzelnen Spieler teilweise hervorgehoben, aber als Team, als Reihe zusammengearbeitet hat tatsächlich nur die Plachter-Reihe richtig. Konnte ich genauso sehen.
Phil, was mir extrem aufgefallen ist, du wusstest sehr, sehr früh, dass er kommt, kann man ja jetzt sagen. Wir hatten es nicht sozusagen verkündet, aber Katic ist für mich so momentan Spielaufbau, Powerplay, der dominante Spieler schlechthin bei den Adlern. Da haben sie eine echte Granate verpflichtet.
Ja, die. So, entschuldige.
Sorry,
Wer immer
Heiko.
mag.
Ja.
Du.
Okay. Ja, in der Tat, in der Tat. Auch schlittschuhläuferisch finde ich.
Skatet wie
Sowohl
ein
gegen
Gott,
Düsseldorf,
das ist Wahnsinn.
ja, schlittschuhläuferisch, sowohl gegen Düsseldorf wie auch Augsburg. Der stärkste Skater auf dem Eis, meiner Meinung nach. Die Hände passen, wie du sagst, der Aufbau passt. Auch stabil, defensiv, auch wenn er jetzt mit Larkin zusammen auf dem Eis war beim Augsburger Treffer. Da hätten sie ein bisschen besser aufräumen können vorm Kasten. Ja, das Einzige, was noch gefehlt hat an dem Wochenende, war eigentlich sein Tor. Da hat er auch die Chancen gehabt, weil er sich auch immer wieder mit einschaltet, offensiv. Und das auch läuferisch auch einfach kann. Ja, Katic hervorzuheben, sicherlich völlig korrekt. Und wer mir besonders im ersten Spiel auch noch aufgefallen ist, ich habe das noch nachgeschaut, am Freitagabend, am Freitagabend, war Markus Eisenschmied, der mit sehr viel Power, sehr viel Energie gegen Düsseldorf gespielt hat. und auch über sich bewiesen hat, wie er beim ersten Tor gezeigt hat, viele Einschussmöglichkeiten hatte, da ein bisschen was liegen gelassen hat. Augsburg dann nicht mehr ganz so auffällig war, aber für seine 23 Jahre frisch rübergekommen, auch wenn man seine Vita mal verfolgt, weiß man es ja, U20-Kapitän gewesen, alles, AHL 3 Jahre drüben, also ich glaube, an dem werden wir auch noch viel Spaß haben.
Heiko, du darfst gerne ergänzen.
Ich hatte noch, was mir auch immer netter Blick gewesen, wenn der Larkin und der Kartic zusammen auf dem Eis standen. 1,78 zu 1,92, auch vom Gewicht her. Ja, da sind sie jetzt gar nicht mal so weit auseinander im Verhältnis 13 Kilo. Aber das war schon eine tolle Kombination und war sehr auffällig. Und Kartic war ja in Berlin damals verletzt gewesen an der Schulter. Der kam in Berlin nie richtig zur Geltung. Wechselte dann, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, nach Zagreb. Und am Schluss dann hat er in Schweden gespielt, bei Skellefteå. Da wurde erst dann wieder der richtige Kartic. Und das war ein Glücksgriff in meinen Augen, den zu bekommen. Ich habe im Vorfeld gedacht, wie ich gesehen habe, der kommt. Habe ich mich ein bisschen schlau gelesen. Und das ist in meinen Augen neben Ben Smith wahrscheinlich die Top-Verpflichtung dieses Jahr.
Was die Verpflichtung angeht, Flo, was man so im Umfeld hört, Phil hat ihn schon genannt, wird bei vielen so als, ja, ich will nicht sagen, der Top-Transfer des Sommers oder so der überraschende Transfer, dass die Adler ihn bekommen haben, Markus Eisenschmied genannt. Mir hat ein befreundeter Kollege gesagt, als er hörte, Eisenschmied geht nach Mannheim, wie soll ich sagen, war ihm klar, die Adler meinen es richtig ernst. Also sowohl mit Umbruch, als auch, dass sie bereit sind, finanziell einiges in die Hand zu nehmen, als dass sie ja den Erfolg gehen wollen, weil es ja schon Wettbewerb gab in der Liga. Ich glaube, in einer Domstadt am Rhein war man sich wohl ziemlich sicher, dass der kommen würde.
Ja, das habe ich auch schon aus mehreren Quellen gehört aus Köln, dass die sich wohl, ja, so wie du es gesagt hast, ziemlich sicher wären, dass sich schon ziemlich sicher waren, dass sie den Spieler bekommen. Aber ja, Philipp hat es ja schon angedeutet, ich kann jetzt nur vom Spiel in Augsburg reden, da ist er halt auch schon aufgefallen, so als könnte schon so in gewisser Weise auch für sein junges Alter, auch für die Perspektive, die er halt hat noch oder die er für sich selber in Anspruch nimmt, halt schon vielleicht schon ein Leader werden in der Mannschaft, weil ich glaube, die Karriere oder ich bin mir sicher, die Karriere ist mit in dem Alter in der DL sicherlich nicht vorbei und der ist ja auch ein Spieler, der sicherlich nochmal auf Nordamerika spekuliert. Und von daher habe ich aber, glaube ich, letztes Mal schon gesagt, ist es eigentlich auch der Name für mich oder einer der drei Top-Namen von den Verpflichtungen der Adler. Ja. Weil wenn jemand direkt, wie soll ich sagen, direkt aus der Nationalmannschaft verpflichtet wird, in Anführungszeichen, ist es halt schon eine Nummer. Jetzt egal, wie viele Länderspiele denn der Vita hat, aber der Name ist halt im Mai aufgefallen und unterschreibt den bei den Adlern, also der war halt noch im Gedächtnis, da hat man schon mal geschluckt und hat gedacht, oh, Eisenschmied, den kann man bekommen, Respekt.
Ja, das ist ja, also es ist wohl wirklich ein klares Signal und was hat, das ist halt schon auffällig, was da passiert und da hat er auch Pfostentreffer gehabt, war im Interview nicht ganz so glücklich, Zitat, langer Weg und muss selber auch noch besser werden, also was du bei allen merkst, sind, dass sie hohe Erwartungen an sich haben und da auch hohe Ansprüche an sich haben. Ist natürlich klar, sonst brauchst du nicht nach Mannheim gehen, um Eishockey zu spielen. Aber es ist schon nochmal so eine andere Form da. Heiko, du warst ja in der Halle am Freitag. Ich versuche mal ein bisschen was zusammenzufassen. Es gab so die Choreo am Anfang, es war eine Wahnsinnsstimmung, dann eine Wahnsinns-Euphorie, dann das frühe 1-0 von Kolarik. Dann kam das 1-1 und so ab der 25., 30. Minute kippte das Spiel weg und so nach und nach war auch die Stimmung ein bisschen raus. Also ich fand die Arena gar nicht so euphorisch, wie es zu erwarten war ab einem gewissen Punkt. Wir haben davon gesprochen, ich habe davon gesprochen, dass die Mannschaft hohe Erwartungen hat, vielleicht zu hohe sogar und sich ein bisschen zu viel Druck macht. Kam aber beim Publikum, war so mein Eindruck, die Erwartungen vielleicht auch zu hoch schon?
Naja, du hast es ja eigentlich auch schon perfekt fast zusammengefasst. Anders hätte ich das auch nicht sagen. Kein Problem. Die Choreo war großartig. Ich habe sofort bei uns auf die Eishockey, wir sind Eishockey-Fans-Seite im Facebook das Ding hochgeladen. Das wurde von allen Seiten also wirklich mit großer Achtung kommentiert, geliked. Das war super gut, aber das ist man fast schon gewohnt von den Fans. Die machen das einfach ausgezeichnet.
Absolut.
Das muss man ganz ehrlich sagen. Ich bin da nun auch viel rumgekommen und ich habe es wirklich seltenst aufregender und besser gesehen als in Mannheim, vielleicht in Berlin ab und zu nochmal. Tolle Sache, aber auch da gebe ich dir mehr als recht. Je stärker Düsseldorf wurde, je schwächer Mannheim, würde ich gar nicht mal so sagen, aber so ist ein bisschen eingeschlafen im zweiten Drittel das Spiel. Hat mir jemand gesagt nebendran, das wäre so dass das müde zweite Drittel. Ich habe, wie gesagt, kein Spiel gesehen vorher, konnte dann aber verstehen, was er meint. Ja, und mit zunehmender Spieldauer, Düsseldorf wurde kompakter, kampfstark, war super, wie die eingestellt waren. Ich muss ehrlich sagen, großes Kino auch zum Teil, haben sich dagegen gestemmt, hatten viel Glück. Natürlich hatten sie Glück. Und dann ist das Publikum natürlich auch ein bisschen ruhiger geworden. Sie hatten sich wahrscheinlich so ein bisschen an die letzte Saison noch zurückerinnert und schon wieder die großen Befürchtungen ausgesprochen. Aber ich bin fast davon überzeugt, dass das Spiel in der letzten Saison möglicherweise in der regulären Spielzeit auch verloren gegangen wäre. Behaupte ich jetzt einfach mal so, ohne dass ich es natürlich beweisen kann. Und das war dieses Jahr eben anders. Die haben wenigstens einen Punkt geholt. Amen. Der ist auf der Habenseite. Da gibt es andere Teams, die hochgewettet wurden, die noch keinen Punkt auf dem Konto haben. Bitte schön, den nehmen wir mit. Der Olymp, der das Tor gemacht hat am Schluss, ist ja nun auch kein Unbekannter.
Der hat wirklich das erste Spiel Mal gemacht. Eigentlich. Ganz kurz rein.
Ja, erstaunlicherweise. Ja, im Vorfeld, ich habe natürlich dadurch, dass ich in Düsseldorf wohne und auch für die Sportstadt Düsseldorf mitschreibe, ja, natürlich ein bisschen mehr Kontakt und die waren alle, der Olymp und der Ritterwall, beide waren sie war so in den Vorbereitungsspielen etwas untergegangen oder noch nicht auf dem höchsten Level. Aber Sven, absolut top gespielt, der Olymp. Der war wirklich großartig an dem Tag und da passiert es eben, dass man in der Verlängerung auch noch einen Sack kriegt. Das ist eben so.
Nein,
aber also, das Publikum wurde dann schon etwas ruhiger, natürlich. Ist halt so.
Was ich ganz gut fand, Phil, in der Analyse war so der Punkt, den Harry Grice nach der Pressekonferenz, dann so als er noch mit Mannheimer Journalisten zusammenstand, angesprochen hat. Sie hatten große Probleme, wenn Mannheim nach vorne schauen konnte. Also Mannheim hat, du siehst im System von Groß, es geht immer auch darum, schon im gegnerischen Drittel möglichst früh die Scheibe zu erobern, da unglaublichen Druck aufzubauen. Sie haben sie dann nach und nach dahin bekommen, dass sie sich umdrehen mussten, also in die Transition gehen mussten nach hinten. Und als sie das geschafft haben, haben sie es nach und nach geschafft, das Spiel zu drehen. Ich fand das eine sehr spannende Analyse, weil das für mich sehr, sehr gut beschreibt, wo du hin musst, wenn du gegen diese Maschine eine Chance, ich nenne es wirklich Maschine, weil wir haben in Augsburg gesehen, so wie das dann rollen kann und wie das ein Gegner wirklich einfach platt machen kann. Wie du gegen diese Maschine bestehen musst oder kannst, was sozusagen deine Chance ist.
Also sind wir aber auch mal ehrlich zu uns, wenn man sich das erste Drittel anschaut,
ja.
Ein Tor ist mindestens drei zu wenig von den Adlern. Und
ja.
Es ist aber auch, das ist eben Hockey und es ist eben auch das erste Spiel gewesen. Also das, so ist es dann halt.
Nein, genau. Wir haben halt nur diese zwei Spiele momentan als Grundlage, um drüber zu reden. Das ist so das Thema, aber ich fand das, was Greis gesagt hat, sehr, sehr einleuchtend. Aber
ja.
Lass uns einen jungen Mann dann besonders herausstellen, ehren, feiern, hol die Geschichtsbücher raus, Phil. Moritz Seider, erstes DL-Tor im zweiten Saisonspiel. Den werden wir nicht so lange in Mannheim sehen. Also schon 2 Jahre, hoffentlich.
Ja, hoffentlich 2 Jahre, ja. Ja, das schon am zweiten Spieltag ist. Überraschend, wobei man Moritz Seider nicht an Toren messen darf, aber natürlich brillant, dass er jetzt einen gemacht hat in Augsburg, auch wunderschön vorgelegt von Garrett Westerling.
Ganz kurz zwei Sachen dazu. Es geht zum einen eher um den Moment des Tores und zum anderen dazu, und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, er ist fester Teil der Rotation der Verteidigung. Also er hat seine Eiszeiten, waren glaube ich 12 und 13 Minuten in den beiden Spielen. Und er ist damit nicht irgendwie mit 4-5 Minuten pro Spiel nur dabei und hat seine 4-5 Shifts, sondern er ist richtig Teil der Rotation der 7 Verteidiger.
Genau, darauf wollte ich auch noch kommen. Ja, gar kein Ding. Eigentlich Vorbildcharakter. Natürlich hat nicht jeder das Talent eines Moritz Seider, aber wie du gesagt hast, er ist fest neben Lettivori in der 2. Verteidigerreihe bei den Adlern eingeplant, hat gegen Düsseldorf, soweit ich es gesehen habe, noch kein Über- und Unterzahl gespielt. In Augsburg hat er dann 3-5 gespielt, auch weil Larkin und Mikkelsen auf der Strafbank waren. Aber da hat er sich auch, ja, also wie Fetzner auch, der Kommentator von Telekom, gesagt hat, am Sonntag.
Der heißt Fetzer, der gute Mann.
Lass ihn das Ding weg. Entschuldigung, Herr Fetzer.
Servus,
dass er, wenn er das Gitter nicht vor dem Gesicht hätte, wird man nicht merken, dass da ein 17-Jähriger auf dem Eis steht. Oder zumindest einer, der noch deutlich jünger ist als der Rest der Jungs, die da rumrennen. Sehr abgeklärt. Ich verfolge den Weg ja schon ein bisschen länger. Ist jetzt keine ganz große Überraschung. Und dass auch in der ersten Runde gehandelt wird, hat er auch gezeigt in den ersten zwei Spielen. Warum? Und nochmal drauf zurück, wirklich Vorbildcharakter. Die jungen Deutschen so lang aufs Eis zu schicken, die geben dir das mit, die Großzahl der Spieler geben dir das mit Vertrauen wieder zurück, ja.
Ja, aber das ist schon Flo. Also es heißt ja immer, die Adler und die jungen Spieler, die holen die nur und dann sitzen sie auf der Tribüne und so, aber auch ein Möser war permanent in der vierten Reihe im Einsatz, ein Seider ist im Einsatz. Wenn ich nach Heilbronn schaue, dann hat dann Tim Bernhard Verteidigung gespielt, obwohl er eigentlich Stürmer ist. Also die Jungs sind alle sozusagen angekommen und sind auch auf dem Eis entsprechend da. Also dass die Versprechungen, die gemacht wurden, werden schon gehalten.
Ja, Philipp hat zwei Sachen ja sehr gut angesprochen. Bei dem 3 gegen 5 habe ich mich auch gewundert, dachte ich vorm Fernseher, Seider spielt ja jetzt 3 gegen 5 Unterzahl, also dass er überhaupt Unterzahl spielt oder überhaupt Special Teams, ist ja schon mal Überraschung, dann gleich bei 3 gegen 5 und und das, was ihr auch schon gesagt habt, dass man halt überhaupt nicht gemerkt hat, dass der jetzt ein 17-Jähriger auf dem Eis rumfährt, also er ist ja nicht abgefallen gegenüber seinen Kollegen, jetzt muss man natürlich mal abwarten, wie die Saison weiter verläuft, aber das erste Spiel ist ja eigentlich fast so ein Sinnbild, das erste Spiel von Seider oder das Tor von Seider passt eigentlich so in das Wochenende hinein, dass da ja eigentlich jeder rundum zufrieden ist und man mit 4 Punkten leben kann, was Heiko gesagt hat, andere Mannschaften kommen ja später noch dazu, die haben halt noch gar keinen Punkt und von daher ist da im Moment nach dem ersten Wochenende eigentlich alles in Ordnung.
Nee. Was man da vielleicht auch nochmal einhaken kann, weil du jetzt auch sagst, Zeit auf dem Eis, sei da 12 und 13 Minuten und ein Möser, der ja auch in der Jugend mal Stürmer gespielt hat, jetzt im College eigentlich, glaube ich, ausschließlich Verteidigung, wird im vierten Sturm eingesetzt als Stürmer und hat trotzdem knapp 6 Minuten, sind 5 und 6 Minuten Eiszeit im Schnitt bei den beiden Spielen. Wenn man dann nach Ingolstadt guckt, nach dem ersten Spiel zumindest, David Elsner im erweiterten Kreis der Nationalmannschaft gewesen, jetzt vor der vergangenen WM, natürlich auch bisschen Umbruch und Absagen bedingt, aber der hatte knapp 2 Minuten. Also nicht mal ganz 2 Minuten, genauso wie seine reinen Kollegen Tim Wohlgemuth und Simon Schütz, der auch eigentlich gelernter Verteidiger ist.
Und die hatten Krefeld daheim, muss man dazu sagen.
Nee, am ersten Spieltag auswärts war das. Ich glaube Iserlohn, aber trotzdem, ja. In Straubing, ja. Iserlohn war der Wolfsburg, genau. Und trotzdem hattest ja 2 Minuten, also nicht mal ganz 2 Minuten Eiszeit und das ist schon ein Fingerzeig von den Adlern, dass da auch die vierte Reihe regelmäßig aufs Eis kommt einfach und auch die jungen Deutschen auf dem Eis stehen dann und nicht nur auf dem Spielberichtsbogen.
Ich möchte auch nochmal ganz kurz einhaken, wenn wir jetzt über den Moritz Seider auch gesprochen haben, schaut euch den mal an, 17 Jahre, 1,92, im Moment rund 83 Kilo, den fehlen noch 5, 6 Kilo. Mindestens. Und wenn der soweit ist, und das dauert ein Jahr, anderthalb wahrscheinlich, dann wird das eine Kante in der Verteidigung werden. Wenn der beibleibt und der kriegt seine Einsatzzeiten, ist das für mich, sag mal, einer der zukunftsträchtigen Spieler, der mittelfristig gesehen auch noch weiterkommt. Da bin ich sogar sehr sicher. Und lass den mal kommen. Der macht das ganz ausgezeichnet, der Bursche, und hat auch überhaupt keine Angst. Sensationell. Also der ist da reingegangen wie der Blücher. Toll. Also wirklich toll gespielt.
Ja, also absolut. Mich hat es ja, Entschuldigung, Philipp, du.
Ja. Nee, wollte schon auch sagen, absolut auch die Ruhe am Puck, die er hat, das sieht man ja mit 17, verrückt, also klar, ganz groß, ja.
Jetzt können wir alle kurz weinen, der hat Geburtsjahr 2001. Da muss man sich einfach mal klammern, da hat eine 2 vorne dran stehen beim Geburtsjahr und du denkst, um Gottes Willen.
Aber hör mal, dann haben wir das dann mal erlebt, Leute. Jetzt seid mal froh, dass wir so einen jungen
Burschen. Absolut.
Nein, das ist ja
absolut.
Das ist ja fantastisch.
Absolut. Das, was ihr gesagt habt, mit auf Spielberichtsbogen stehen und ab und zu da mal so wie David Elsner-mäßig 2 Minuten rumfahren im Spiel, ne? Das hat man ja wirklich schon oft genug und von daher ist es schon in Ordnung. Ich finde es auch gut, dass die Jungs ihre Chance bekommen und sie haben sie ja bis jetzt am ersten Wochenende auf jeden Fall mal genutzt. Das steht mal fest.
Ja. Nee, und das willst du ja auch sehen. Also das ist ja schon was, wo lang du dich ja auch jahrelang, wonach man ja auch jahrelang gelächt hat, dass sowas passiert. Und das ist schon ein Übertalent. Und wenn du mit Verantwortlichen der Liga sprichst, dann hörst du nur überall First Rounder. Du hörst nirgends, so, könnte einer werden, sondern du hörst überall, das wird einer. Und das ist schon, also wir wollen jetzt nicht den Rucksack mitgeben. Ich glaube, der macht das sich selber schon, also der weiß selbst um seine Qualitäten. Und er hat im Sommer schon kräftig zugelegt an Masse. Also wenn man ihn bei den Jungadlern gesehen hat und jetzt so sieht, auch die Art und Weise, wie selbstverständlich er auftritt im Spiel, wie selbstverständlich er im Zone Entry unterwegs ist und so und dann auch mal einen Schuss nimmt, das ist schon, so man hat das Gefühl, die Unsicherheit die geht sehr, sehr schnell. Das wird noch ein paar Spiele dauern und dann wird er vollkommen da sein. Also dann wird sozusagen keine Frage mehr sein, ob da noch Nervosität ist oder sowas. Das braucht noch ein paar Spiele, aber hat ja schon im Telekom-Interview am Sonntag erzählt, wie viel Spaß er hat und wie ihm alle helfen und
Hätte ich
war
jetzt
ja.
angesprochen, Sven, genau, wenn man von wegen
Ja.
Routine und so, da fand ich schon, wie ein routinierter DL-Spieler das Interview da. Es gehört ja auch wieder zu, da vors Mikrofon zu gehen und einfach mal so ein locker flapsches
Ja,
Interview zu
jetzt mal
geben.
ernsthaft, da war doch wie der Traum aller Schwiegermütter.
Ja, so, ja, Junge, stell mir mal eine Frage. Ja, okay, so war das ungefähr. Also,
Freundlich,
es
gut
war schon,
erzogen,
ja.
alles fein.
Ich glaube auch, dass der Finne der beste Partner ist, da der Lehtibuuri, weil das ist einfach auch ein guter Skater.
Ja.
Und der kann dem noch einiges beibringen, hat schon deutlich mehr auf dem Buckel. Das ist eine gute Kombination.
Ja, insgesamt kann da einfach viel passen. Man muss einfach mal sehen. Ich glaube, wenn man bei Rhein, wenn es um die Feinjustierung geht, dann reden wir echt eher momentan über einen Sturm, wo man einfach mal abwarten muss, wie das dann zusammenpasst und sich zusammenfügt. Und
Hätte das gedacht, dass wir mal über einen Sturm reden müssen, ne? Nicht mehr über die Verteidigung.
dann tu's. Heiko, feel free.
Ja, ich hatte mich ein bisschen fixiert eigentlich. Ich bin ja so ein alter Toronto-Fan noch und war unheimlich gespannt auf den Ben Smith. Hat mich überhaupt nicht enttäuscht. Also der hat viele gute Dinge gemacht, der braucht seine Zeit. Der spielt natürlich das erste Jahr jetzt auch in Europa. Ich war in dem Marley-Stadion mal gewesen in Toronto, hat mir das mal angeguckt. Das ist eine Messehalle. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal da war, aber eben natürlich auch die Maße der Amerikaner, also kürzer, ich glaube kürzer ist es nur. Oder schmäler, egal, auf jeden Fall kleiner. Ich finde,
Schmäler und kürzer.
er hat das gar nicht schlecht gemacht, der Junge. Also man merkt, dass er kann Eishockey spielen, weißt du. Der war Kapitän, hat den Calder Cup gewonnen, hat NHL gespielt bei den Leafs. Mich hat er keine Sekunde enttäuscht, auch wenn er jetzt noch nicht so den Zugriff hatte zum Spiel. In Augsburg, glaube ich, die da waren, können das möglicherweise bestätigen, fand ich ihn fast stärker schon. Er hat schon einen Schritt nach vorne gemacht. Also Mannheim war noch ein bisschen zurückhaltend. Freue ich mich total auf den Jungen. Also das ist sicherlich ein hochinteressanter Kauf und eben mal kein verbrauchter Amerikaner oder Kanadier. Wobei das Wort verbraucht böse ist, war gar nicht so böse gemeint. Aber ihr wisst ja, was ich meine
Wir
damit.
wissen alle, was du meinst. Ich glaube, auch jeder draußen, der das gerade hört, weiß, was du meinst.
Ja,
Zumindest
ist
wenn er
nicht böse, weil
Mannheim-Bezug hat.
nur mir tat der Setoguchi, über den habe ich auch recherchiert, mir tat er eigentlich schon leid. Also da wäre vielleicht ein Jahr später, wäre vielleicht besser gewesen, aber egal. Es ist, wie es ist. Mir gefällt er gut, der Ben Smith. Kremmer kann ich noch nicht so richtig viel dazu sagen. Habe ich eigentlich das letzte Mal gesehen, tatsächlich bei den Hamburgern richtig. Dann ist er mir danach nicht mehr aufgefallen. Das ist auch schon ein paar Jährchen her. Aber ich glaube, der macht sich auch. Ja, mal gucken, was kommt. Der Huchtala ist natürlich auch ein Fuchs, der aus einer starken Liga kommt. Bin ich guter Dinge, wird sich einfinden. Phil haben wir schon drüber gesprochen, Eisenschmidt haben wir schon drüber gesprochen. King mag ich jetzt gar nicht so ansprechen, weil du vorhin im Vorgespräch auch gesagt hast, ich habe wegen den Foren, dass ich ein bisschen quer gelesen habe, da gab es dann schon wieder Ansätze vom Bashing. Das will ich gar nicht
Jetzt
hören, dieses.
schon.
Ja, gab es jetzt schon. Auch mit dem Akdag, wobei ich das eigentlich nicht fair fand. Ich habe den Akdag gar nicht als schlecht angesehen bei den Spielen. Da war, weiß Gott, nicht schlecht drauf. Ein, zwei Schnitzer, mein Gott, das passiert sicherlich auch immer wieder mal den anderen guten Spielern. Ich fand den gar nicht mal so schlecht. Ich weiß gar nicht, bin da vielleicht ein bisschen entspannter, möglicherweise, weil ich eben nicht jedes Spiel sehe. In der letzten Saison gab es dann doch einige dicke Brocken. die da passiert sind. Aber es beginnt schon wieder natürlich, jeder kleine Fehler wird schon wieder anständig durchgewalkt in den Foren. So ist halt der Fan.
So sind wir nicht normalerweise. Das ist schon der Anspruch, den wir haben, nach 2 Spielen erstmal Ball flach umgucken.
Das ist noch der Frust der letzten Saison, da bin ich fest davon überzeugt. Man guckt natürlich genau hin, dann ist der King wieder Kapitän geworden, hat vielen auch nicht gepasst. So
Vom
what?
Team allerdings gewählt, muss man dazu sagen.
Und das ist demokratisch. Und da wir ja Demokraten sind, haben wir das zu akzeptieren und zu respektieren. Das sehe ich ganz entspannt. Er kann sich beweisen und schauen wir mal, was da rauskommt. Wollen wir mal gucken. Ich hätte unheimlich gern mal den Junior vom Anti gesehen auf dem Eis. Er ist ja, glaube ich, in Heilbronn drüben.
Ja.
Auch den Pierre Preto. Das ist für mich auch so ein Nachwuchstalent, den ich unheimlich gerne im Sturm mal gesehen hätte. Vielleicht kommt ja noch und kriegen ihre Chance in der Zukunft. Ich
Oder
hoffe nicht.
Lampard wäre auch noch einer. Also da ist schon einiges da, was noch kommen kann. Jetzt muss man dazu sagen, die Adler haben momentan natürlich auch einige Verletzte. Das Personalkarussell wird sich neu drehen, wenn die zurückkommen. Das wird dann schon spannend. Da sitzt noch momentan Marcel Gotsch draußen, Luke Adam ist draußen. Wer ist noch? Cody Lempel fehlt verletzt. Wer hält
Der
mir?
Wolf ist, glaube ich, wieder dabei im Moment, oder?
Ja, ich habe guter Satz von Fetzi am Sonntag bei dem Spiel. Was passiert denn erst, wenn Gotsch und Adam wieder fit sind? Wo sollen die denn spielen? Ich bin auch gespannt.
Ja,
Naja,
das
wie, Salah hat am Sonntag ja auch nicht gespielt. Ne?
ja, ihr wisst doch, so eine Saison, wir haben das doch immer wieder
Ja.
erlebt, dann verletzt sich der Nächste. Es gibt keine Saison, wo ein komplettes Team mit 22 oder 23 Leuten unverletzt übersteht. Das ist einfach utopisch und blödsinnig.
Nee,
Wir brauchen die Chance. Wir brauchen die Chance.
das ist ja auch das, was Pavel immer gesagt hat auf die Nachfrage. Großer Kader, sieht er das als Problem? Ist das irgendwie für ihn ein Thema? Wo er immer gesagt hat, nein, sieht er nicht als Thema. Es sind eine lange Saison, sie werden jeden Spieler brauchen, jeder Spieler wird seine Einsatzzeiten bekommen, sie werden Verletzte haben, die wird es einfach geben. Die Adler wissen es ja auch von der letzten Saison, wie schnell das dann auf einmal sein kann, dass du eben damals noch einen Seider dazu holst oder einen Valenti dazu holst zu Phasen, weil du einfach keine Spieler mehr hattest zu dem Zeitpunkt. Deshalb muss man mal gucken, aber ich finde es einfach spannend dann zu sehen, wie sich der Kader dann entwickelt und wie das dann aussehen wird in der Ausrichtung und wie sich so Reihen nach und nach dann finden werden. Das ist das Spannende dran für mich, wo ich dann eher so ein Auge drauf habe. Mir geht es gar nicht so um diesen Gossip drumherum, muss ich sagen. Sondern eher um die Entwicklung des Teams und wie sich das dann geben wird. Weil die Hoffnung ist natürlich immer, dass du möglichst wenig Verletzte hast, das ist ganz klar. Leute, sind wir mit den Adlern? Hat jemand noch was nach 2 Spielen? Ansonsten würde ich die momentan zumachen. Aber wenn ihr noch Themen habt, wo ihr sagt, da müssen wir über die Adler jetzt momentan reden, dann her mit.
Nee, du kannst gern zumachen,
Ja,
von
mach
mir
es.
aus.
Wir können schon mal sagen, wir werden mit Sicherheit weiter die Adler begleiten, sehr intensiv drüber reden. Wir werden auch noch einen kurzen Ausblick machen auf Freitag natürlich, kommt noch. Aber was war sonst noch so in der DEL? Phil, 2 Spieltage rum und München schon wieder auf 1. Same
Ja.
shit, different year, oder?
Ja, keine große Überraschung jetzt, ne? Weiß nicht, ja. Wie gesagt, es sind halt nur zwei, es sind nur 2 Spieltage. Dass die Münchner eine gute Frühform haben, haben sie in der Champions League gezeigt. Da haben sie namhafte Gegner geschlagen. Dass sie das in der DEL wiederholen. Ja.
Ja, wenn du siehst, wo alles
Keine.
weg ist und wie schnell sie das auffangen können, das ist ja schon, würde ich sagen, beängstigend, aber so richtig cool ist es nicht für den Rest der Liga.
Für den Rest der Liga nicht, nee. Man muss auch sagen, klar, mit Cahun und Mäßig auf dem deutschen Sektor 2 Spieler verloren, die natürlich richtig wehtun. Auf der anderen Seite hast du noch einen Patrick Hager in der Hinterhand, der in der vergangenen Saison eigentlich ein Jahr zu früh gekommen ist. Da hatte ja noch Vertrag in Köln erst, das haben sie dann so geregelt. Für den war ja am Anfang gar kein Platz. Der hat ja noch vierte Reihe damals gespielt in der vergangenen Saison am Anfang. Das ist natürlich auch ein absoluter Qualitätsspieler. Also, und du hast auch auf der Ausländerposition richtig, richtig gut nachgelegt. Von daher, ich sehe den Qualitätsverlust von München jetzt gar nicht so hoch im Vergleich zum vergangenen Jahr. Dementsprechend wenig überraschend, wie gesagt, dass sie jetzt 2 Siege auf dem Konto haben. Aber vielleicht im Vergleich zum vergangenen Jahr, schlagbarer, wenn es das Wort überhaupt gibt, in der Best-of-Seven-Serie. Dann, aber das, davon sind wir noch ganz weit weg. Da fließt noch ganz viel Wasser im Rhein runter und da reden wir ganz so weit, wenn es soweit ist.
Genau, nach zwei Spielen rufen wir jetzt die Finalserie aus. und wir sind für die sofortige Einführung von Auf- und Abstieg jetzt nach dem gestrigen, nach dem Spieltag vorgestern, was dazu führt, dass die Eisbären nächste Saison in der DL2 spielen.
Das ist ganz schön bösartig, Sven. Das
will ich absolut. Spätestens an der Stelle wird Tom ausschalten, das ist sicher.
Grüße an Hauptstadt Eishockey an der Stelle. Wir sind dafür, dass mit Datum 16.09. die Auf- und Abstiegsregelung eingeführt wird. nächstes Jahr Derby gegen Weißwasser und Krimitschau.
Ein bisschen Frotzelei muss ja sein, aber darauf zurück, was Tom erzählt hat, in der Vorschau, muss ich ganz ehrlich gestehen, hatte ich schon ein bisschen Respekt vor den Eisbären, weil was er halt so erzählt hat über die Mannschaft, so hat mich halt den Druck, gut, dass sie jetzt gegen München verlieren, zu Hause, kann natürlich passieren. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, genau, dass sie gegen München zu haben, kann natürlich passieren. Aber das halt wirklich mit gar keinem Punkt, dass sie am Wochenende rauskommen, hat mich dann doch schon ein bisschen überrascht nach den Ausführungen von Tom.
Ihr habt ja mitbekommen, das wisst ihr natürlich, dass eigentlich der Franz Repp, der Goalie, so ein bisschen allein auf weiter Flur steht. Ja. Und das ist, da haben sie was versäumt, bin ich der Meinung. Nach dem Petrifern haben sie alle Kraft und alles in den Küpper und in den Franz Repp reingelegt, was gar nicht mal falsch ist im Grunde, wenn sie beide funktionieren würden. So ist der Körper verletzt und der Franz Repp steht alleine da und der Junge ist ein großartiger Torwart, zweifelsfrei. Aber der wird dann bei den schwierigen Situationen hat er die Erfahrung einfach noch nicht. Und das ist leider, ein, zwei Dinge hat er sich gefangen. Ich habe ein bisschen quer gelesen auch überall und die muss man nicht durchlassen und so verlierst du halt auch mal schnell ein Spiel. Die haben das zweite Spiel in Nürnberg, glaube ich, 4-3 verloren, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Mhm. Gegen München waren sie auch mindestens zwei Drittel bockstark und haben unglücklich dann eigentlich die Dinger kassiert. Jetzt also Berlin, stimme ich zu, ist für mich ganz groß auf der Rechnung nach wie vor. Die werden das Problem im Kasten mit Sicherheit auch noch lösen. Das kommt noch und die habe ich natürlich wie jedes Jahr auf dem Schirm.
Ich glaube auch ganz kurz. Ganz kurz, Sven, noch korrigieren, was Heiko gesagt hat. Natürlich, gegen München kannst du aus verlieren und in Nürnberg kannst du natürlich auch verlieren. Deswegen, das Spiel hatte ich nämlich eben gesucht, als ich kurz raus war. Das sind natürlich auch nicht Gegner, die man sich unbedingt vielleicht wünscht für einen DL-Auftakt. Das sind jetzt nicht die zwei unbedingt die blindesten Truppen in der Liga, die da rumlaufen. Also von daher.
Also da meinst du der Spielplan schon ganz gut mit den Berlinern, musst du sagen. Also das sind natürlich schon brutale Truppmannschaften, die du da direkt hast. Vor allem in der Folge. Aber es ist halt schon. Berlin geht sehr bewusst ins Risiko mit Franz Repp und Küppern. Ich glaube, dass sie eine Lizenz einfach jetzt verbrauchen werden, weil Küpper ja wohl 10 Wochen ist, glaube ich, die Zahl, die im Raum steht, ausfällt. Und ich glaube nicht, dass sie das Franz Repp und dem jungen Anktschitschka sozusagen mitgeben kannst. Das ist ja mit Tobias Anktschitschka als 17-Jährigen momentan als zweiten Torhüter auf der Bank. Das Thema, was du halt hast, ist, wenn du eine Ausländerlizenz verbrauchst in Berlin momentan, du hast mit Hörtler, mit Busch, mit Küpper und Oppenheimer 4 verletzte deutsche Spieler und musst einen Ausländer dann auf die Tribüne noch setzen, wenn du den auf den Spielbericht draufnimmst. Das heißt, für die ist es momentan echt eine schwierige Situation, in der sie gerade zumindest sind, was das angeht, was die Qualität des sonstigen Kaders angeht. Ich glaube, wir werden auch diese Saison noch lange mit den Eisbären zu tun haben. Jetzt mal bei allem Spaß von wegen Letzter und der Frotzelei beiseite. Aber sie haben ja auch einen Kader, der kaum verändert war. Das kann ja ein Vorteil sein, haben wir ja auch in der Vorsendung, also sozusagen der Vorschau auf die DL besprochen. Aber es kann eben auch, wie wir es bei den Adlern letztes Jahr erlebt haben, in die andere Richtung losgehen. Also es ist nicht immer so, dass ein eingespieltes Team automatisch ein gutes Team ist. Phil, was ich einfach mal hier reinwerfen wollte, noch als Frage, ist, wir haben ja gerade München schon wieder ein Stück weit gelobt für das, was sie so haben. Und dieser dritte Sturm mit Mitchell, Schack und ich glaube Vokes ist der dritte, oder Parks? Parks ist der dritte, der da in der Reihe aufläuft. ist als dritter Sturm nicht ganz so schlecht. Jetzt haben die Münchner sich vor allem mit Station ausgenommen, mit Spielern verstärkt, die aus der DEL kommen. Wenn ich die Adler nebendran sehe, dann ist da relativ wenig aus der DEL verpflichtet worden, sondern man hat sich in Europa umgeschaut und auch ein Stück weit über den Atlantik. Gibt es da für dich so einen, will nicht sagen Königsweg, aber sagst du, es ist eigentlich klüger, Spieler aus der DEL zu verpflichten, weil die Liga schon kennen, die Anforderungen kennen, die einfach wissen, was auf sie zukommt? Oder ist es die andere Ebene, die sagt, frisches Blut kann vorteilhaft sein, die kommen von außen rein, die bringen dir einen frischen Einfluss rein, die sind eben noch nicht so, ich nenne es mal, ja, gewohnt auf die Liga und haben deshalb einen anderen Blick vielleicht auch drauf, einen anderen Ansatz?
Ja, so ein bisschen die Gretchenfrage, ne? Das ist, glaube ich, eine Philosophiesache auch oftmals. Wichtig ist in meinen Augen eher auch ein bisschen die Eisfläche, dass Spieler kommen, die Eisfläche auch schon kennen, die sich da leichter tun. Wir haben jetzt Ben Smith angesprochen, der das letzte Mal vor 2, 3 Jahren bei der WM auf der großen Eisfläche gespielt hat und jetzt noch sicherlich ein bisschen braucht, von dem ich, wie auch Heiko gesagt hat, sehr überzeugt bin, was seine Qualität
Der hat einen
angeht.
Dreijahresvertrag, der schafft es in
Ja,
der Zeit.
der hat ein bisschen Zeit. Ja, aber ein Katic, ein Mikkelsen, die haben alle in Schweden gespielt, die kennen die kleine, sag schon, die größere Eisfläche. Man hat zwar jetzt aus dem europäischen Ausland mehr gefischt vor der Saison, aber man hat hauptsächlich Spieler geholt, die alle schon die Größe der Eisfläche kennen und auch eine gewisse Qualität mitbringen. Das ist natürlich wieder der andere Punkt. Es bringt dir ja nichts, wenn du einen DEL-Spieler holst, der zwar ganz gut ist, aber wenn du natürlich einen holen kannst, der noch ein bisschen besser ist und der halt im Ausland spielt und du natürlich vorausgesetzt die finanziellen Mittel hast, dann holst du natürlich lieber den. Also wie gesagt, wenn man vielleicht was, wie gesagt, ist eine Philosophiefrage und wenn man was suchen möchte, dann ist es vielleicht auch ein bisschen Background. Eisfläche und so. Ja.
Heiko, wie siehst du das?
Wie war die Frage?
Eher Spieler aus der DEL holen, weil sie die DEL kennen, oder eher draußen gucken, um neue Impulse zu kriegen und neue Einflüsse zu setzen?
Du bekommst ja die Qualität, die für Mannheim oder Berlin oder auch München hoch notwendig ist mit dem Etat. Da muss man ja auch mal klar sagen, die bekommst du in Deutschland so schlecht. Es ist halt kaum was zu bekommen mit einer hohen Qualität auf genau den Positionen, die eben vakant waren. Dem bleibt fast nichts anderes übrig. Ich bin schon dafür, dass man europäisch sich orientiert. Ich habe grundsätzlich überhaupt nichts gegen Skandinavien, sondern im Gegenteil. Die spielen dort ein klasse Eishockey. Vielleicht für uns nicht so schön zum Anschauen, aber ich erinnere bloß an einen Karlsson, der in Ottawa gespielt hat, jetzt getradet wurde. Das sind Defensivspezialisten da. Das hat schon Sinn, was da passiert. Wenn du die Qualität bekommen könntest, die man braucht für den Club mit dem Etat, dann gerne aus der DEL. Ansonsten ist der Weg nicht der falsche. Also nur komplett sich auf Nordamerika zu konzentrieren, habe ich die letzten Jahre schon nicht richtig verstanden. Und finde ich auch nicht in Ordnung. So wie es jetzt gelaufen ist, war es, glaube ich, im Moment noch der beste Weg für die Adler. Was danach kommt, man wird sehen.
Flo, ein ganz anderes Thema. Wir hatten es schon mal, glaube ich, damals, weiß gar nicht, ob wir es in der Sendung hatten, aber wir hatten es auf alle Fälle damals bei Facebook geteilt, als im März dass damals schon die Meldung kam. Der Name der Münchner Arena, die da gebaut wird, wo dann demnächst sowohl Eishockey als auch Basketball stattfinden werden, ist bekannt. SAP Arena München, freust du dich?
ja, total toll. Aber ja, was soll ich groß zu sagen? Ich glaube, steht der Name schon so fest?
Ja,
Also
da
wird
ist
sie.
offiziell jetzt heute. Ich glaube, heute gab es eine Pressemitteilung, dass
Ja,
das
also
jetzt
wird die
wirklich offiziell.
SAP Arena München heißen oder kann sich der Name noch ändern? Weil ich meine nämlich da gelesen zu haben, es gibt eine Abstimmung, wie die Halle dann heißen
Oder ja,
soll.
der Name der Halle wird wohl noch bekannt gegeben, genau, aber der
Genau.
Namensgeber ist bekannt, so
Ja,
rum,
genau
ja.
so. Ja. Also ist nicht sicher SAP Arena München, aber ja, gut. Ich schätze mal, die werden ihren Namen irgendwo oder ihren Firmennamen irgendwo in dem Arenanamen wiederfinden wollen. Und dann ist es ja eigentlich völlig egal, wie die Arena dann genau heißt. Das
Es
ist
ist
halt
ja
schon irgendwie komisch.
auch geil, dass es einen Geldgeber für eine Halle gibt, der ein Team in der Halle stellt, die Halle aber nicht nach dem Geldgeber heißen darf, weil die Fans eines Mieters der Halle gegen den Geldgeber des anderen Teams und den Erbauer der Halle rebellieren. Fassen wir es mal so kurz zusammen.
Ja.
Und deshalb mussten dann über Kontakte, man weiß nicht, ob die dann nicht auch sozusagen über Mannheimer Ecken gingen, ein Name gefunden werden. Auf alle Fälle, wir freuen uns. Eine neue Halle für München, die vor allem für den Breitensport da ist, habe ich heute der Pressemitteilung entnommen. Das ist sehr schön. Man hätte natürlich auch sagen können, es geht um Spitzensport und den vernünftig präsentieren, Geld verdienen. Nein, Breitensport. Wir haben es nicht kleiner. Sonstiges noch zur DEL, was ihr loswerden wollt, was ihr bereden wollt, weil ansonsten hätten wir nur noch zwei Themen heute. Wir wären heute mal schnell durch zur Abwechslung. Keine 2,5 Stunden.
Nein.
Nein, okay. Dann würde ich darauf verweisen, es gibt gerade eine Crowdfunding-Aktion. Crowdfunding-Aktion heißt, ihr zahlt voraus Geld und unterstützt jemanden dabei, dass etwas zustande kommt. In dem Fall geht es um ein Eishockey-Magazin mit dem Namen Dump and Chase. Wir finden, das ist einfach allein schon deshalb unterstützenswert, weil es außerhalb der Eishockey-News überhaupt kein Printerzeugnis mehr gibt. Die Kollegen sind dran, ein Reportagemagazin zu erstellen. Ihr könnt ihnen auf Twitter folgen und erfahrt dort auch alles zum Projekt unter @dnchockey, also @dnchockey, oder ihr könnt auch direkt auf die Start Next Seite gehen, wo das Crowdfunding-Projekt gerade läuft aktuell. startnext.com/dump-and-chase. Ich wiederhole nochmal. startnext.com/dump-and-chase. Fände es eine tolle Sache, wenn es auch mal wieder ein Printmagazin geben würde. Finden auch die Kollegen haben Unterstützung verdient, weil da gehört eine Menge Mut dazu in der heutigen Zeit, sich ein Reportagemagazin zu machen über eine Sportart, die nicht mit Fußball zu tun hat. Und da kann man, ich glaube ab 5 Euro kann man unterstützen und ab 7 Euro kann man das Magazin dann schon kaufen. Und das ist eine coole Sache, einfach, Punkt. Also die haben jede Unterstützung erstmal verdient. Und wer da unterstützen will, sollte das bitte und gerne tun. Wir werben hier nochmal gerne dafür. Jemand, der da unterstützen will von euch noch?
Ja, ich hatte mit dem Stefan Kipple ja auch im Vorfeld, er hat mich um Unterstützung gebeten, das habe ich auch sehr gern gemacht, eigentlich aus den Gründen, die du aufgeführt hast, weil wir einfach schlecht besetzt sind in Deutschland mit vernünftigen Eishockey-Magazinen, printmäßig. Und die Idee dahinter fand ich gut. Ich fand es auch gut, dass er sagt, 6 Magazine pro Jahr, fand ich völlig in Ordnung, sowas ist machbar. Ich stehe dahinter, finde das toll, werde mich mit Sicherheit auch da beteiligen dran. Freue mich auch, dass sowas wirklich auf die Beine gestellt wird und drücke ganz fest die Daumen, dass genug dabei sind, die Anschubfinanzierung mitmachen. Tolle Sache. Ich freue mich sehr drauf und bin gespannt. Es heißt wohl, im Dezember soll das erste Magazin rauskommen. Ja, ich bin sehr gespannt darauf. Mal schauen. Also es klang ja schon durchdacht.
Ja, nee, insgesamt sieht das erstmal gut aus. Gab wohl schon eine Nullnummer, die hätte ich gern gesehen. Leider nicht für die Öffentlichkeit, nein. Also wer das unterstützen mag, nochmal twitter.com/dnchockey oder also für Dump and Chase dnchockey oder einfach bei Start Next und dann Dump and Chase googeln und dann findet man das. Wie gesagt, unterstützt das, kauft schon ein Vorkaufsrecht. Ihr könnt ab 7 Euro schon das erste Heft sozusagen buchen als Early Bird. Das ist eine tolle Sache und hat einfach Unterstützung verdient. Hoffen wir, dass es klappt von unserer Seite aus. Applaus und Unterstützung dafür. Dann lasst uns noch auf das kommende Wochenende der Adler schauen. Freitag kommt Nürnberg und Sonntag geht's nach Straubing. Das ist, wie soll ich sagen, es gibt keine einfachen Spiele in der DL, aber Nürnberg momentan, die haben am Sonntag gegen Berlin gewonnen. Kam am Freitag durch eigene Worte Arroganz in Schwenningen verloren. Phil, das ist schon, da kommt schon Brocken wieder.
Klar, Nürnberg für mich sowieso ein Team, das relativ weit vorne zu sehen ist. Nürnberg denkt man auch automatisch immer gleich an groß und schwer, unangenehm, läuferisch stark, effektiv, zum Teil auch vom gegnerischen Tor. Wird ein sehr interessantes Spiel, über das ich mich definitiv freuen, ja, am Freitag dann auch vor Ort bin.
Flo, bist du Freitag auch da?
So wie es aussieht momentan, nein.
Darfst du nicht mehr in die Arena?
Nein, ich habe
Armerkennt.
Hausverbot.
Nein, alles gut. Das Los der freien Journalisten, die arbeiten müssen.
Ja.
Alles gut. Heiko, was ist denn so deine Erwartung momentan? Wobei Erwartung ist ein blödes Wort, aber wenn ich dich jetzt fragen würde, ab wie vielen Punkten wäre es okay das Wochenende, was würdest du denn da sagen?
Also ich wäre tatsächlich wieder mit 4 Punkten zufrieden. Wobei ich unten Straubing, wenn ich mir den Kader anschaue, was da dazugekauft wurde, mit welchem Risiko zugekauft wurde und auch Qualität. Ich mag jetzt nicht sagen, gegen die holen wir 3 und gegen Nürnberg ein oder andersherum. Das ist für mich fast nicht darstellbar. Beides äußerst unangenehme Gegner. Und wenn du mich direkt fragst, 4 Punkte auf der Habenseite wären für mich absolut in Ordnung.
Ich glaube, das ist ein wunderbares Schlusswort für die heutige Sendung. Das nehmen wir gerne so mit. Habt gehört die aktuelle Folge von Eiszeit FM. Ich erzähle euch nochmal, wo ihr uns überall findet. Ihr findet uns im Podcatcher eurer Wahl oder bei iTunes über Eiszeit FM. Ihr findet uns bei soundcloud.com/eiszeitfm. Ihr findet uns bei Twitter unter @eiszeit_fm. Und natürlich auch bei Facebook / EiszeitFM. Da nochmal der Hinweis, Leute, wir haben mehr Abonnenten als Likes. Uns helfen Likes bei der Sichtbarkeit. Bitte, wenn er abonniert habt und nicht geliked habt, ändert das vielleicht. Das wäre echt cool. Und ihr könnt uns E-Mail schreiben unter unserem Vornamen, also flo@eiszeit.fm, und ihr könnt uns schreiben an mail@eiszeit.fm. Freuen uns auf alle Fälle von euch zu hören. Besonderer Dank nochmal an den Phil.
Danke auch, Sven.
Ein Dank an den Flo.
Danke auch.
Wie keine, das ist überraschend. Und ein besonderer Dank an Heiko. Heiko, vielleicht magst du auch nochmal sagen, wo man deinen Blog findet, wo man dich lesen kann.
Na, du bekommst mich natürlich nach wie vor auf meiner Heiko Sauer Hockeybox-Seite in Facebook. Auf meiner privaten Seite, Sauer Heiko, bin ich in Facebook hinterlegt, aber dann auch natürlich über WordPress. allsportshs.wordpress.com. Da könnt ihr mich lesen. Und egal, ob jetzt jemand hören mag oder nicht, auf der Seite von Sportstadt Düsseldorf treibe ich mich auch noch rum, habe dort die Blogabteilung übernommen, schreibe da natürlich überwiegend für den heimischen Sport, aber in Blogform somit überhaupt nicht objektiv, sondern so wie mir der Schnabel gewachsen ist, sagt man so schön. Da findet ihr mich auch.
So soll es ja auch sein, dafür sind wir ja auch da. Heiko, vielen Dank nochmal für deine Zeit, für die Zusage, dass du da warst heute Abend. Vielleicht ja mal wieder, wird uns sehr freuen auf jeden Fall.
Hat mir viel Freude gemacht, Sven. Dankeschön für die Einladung.
Prima. Ja, und wir hören uns wieder bei Eiszeit FM hier demnächst im Podcatcher eurer Wahl. Bis bald, tschüss.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.